So, Freunde, gehen wir uns wieder an. Ich sehe, ihr seid topfit und hochmotiviert. Ich habe auch was für euch mitgebracht, falls ihr zwischendurch doch mal müde werden solltet. Also ich kann einen Schuh schmeißen, aber ihr könnt auch so eine Übung machen. Die üben wir jetzt mal gemeinsam. Das ist eine ganz einfache Übung, ihr könnt sogar sitzen bleiben. Gell? Super. Ah, das ist wirklich gut, weil das regt alles an. Und zwar, ihr könnt einfach mal mitmachen, wir sagen mal gemeinsam, wir sind top fit, okay? Also mehr ist es schon nicht. Also wir sind top fit, ha, ihr seid echt spitze, hey, cool. Also jetzt machen wir da mal noch eine Bewegung dazu, okay? Top ist der Daumen oben und fit ist der Zeigefinger draußen. Also nicht beide Finger auf einmal raus, wie so eine Knarre, sondern wir sind top, fit, okay? Top, Daumen oben, fit, Zeigefinger draußen. Und das machen wir ein paar Mal hintereinander. Okay? Seid ihr bereit? Spitze. Wir sind top, fit, top, fit, top, fit, top, fit, top, fit. Ja, ihr seid echt unglaublich. Also ihr seid hochtalentiert, sehe ich schon. Jetzt machen wir das mal ein bisschen herausfordernd. Wir machen das mal mit beiden Händen. Okay? Also, bei top ist der linke und rechte Daumen oben und bei fit ist der linke und rechte Zeigefinger draußen. Okay? Also sehen, manche üben schon voraus, das zählt nicht. Gell? Also machen wir schon gemeinsam. Also, wir sind top, fit, top, fit, top, fit. Ah, unglaublich. Ihr seid echt gut. Aber jetzt passt mal auf. Setzen wir da mal noch eine Stufe drauf und wir machen das jetzt gegengleich. Bei top ist der rechte Daumen oben und der linke Zeigefinger draußen. Und bei fit machen wir es andersrum. Okay? Seid ihr bereit? Also, wir fangen mit rechten Daumen und linken Zeigefinger an. Wir sind top fit, top fit, top fit, top fit. Super. Jetzt weiß ich, ihr seid voll dabei. Und wenn ihr doch mal müde werden solltet, das könnt ihr auch in der Schule machen, im Büro, das funktioniert immer. Dann bist du wieder voll drin. Okay, also ihr habt ja schon gehört, ich weiß nicht mal, wer das war, aber ich weiß, wie seine Schwester heißt, die morgen Geburtstag hat. Die Jona hat morgen Geburtstag und ihr lieber Bruder hat ihr ein Buch gekauft, um ihr das zu schenken. Und deswegen, super, gell? Jetzt hast du vielleicht niemanden in deinem Leben, der morgen Geburtstag hat, aber vielleicht übermorgen oder nächste Woche oder bald kommt ja auch wieder Weihnachten. Also, wir haben die Bücher nur für euch mitgebracht und es sind missionarische Bücher, evangelistische Bücher. Es ist ein Buch, in dem Gott mal auf eine ganz andere Art und Weise beschrieben wird, wie das Vokabular, das sowieso nur wir Christen kennen. Das sind zum Beispiel Namen für Gott, wie ich lese euch einfach mal ein paar vor, der Wertverschaffer. Oder der Worteinhalter, der Launenertrager. Und auf ganz praktische Weise aus dem Leben raus, immer mit einem Bibelvers verknüpft, ist jedes Kapitel in sich selber schon wie so ein missionarischer, evangelistischer Impuls, um Menschen diesen Gott wieder vor Augen zu malen. Das geht dann wirklich hin bis in die Tiefe rein, wo es um Kreuz geht, um Auferstehung, um Jesus in sein Leben anzunehmen und so weiter. Ihr könnt gerne mal hinten reinschauen, aber ich kann nur Mut machen, nehmt sie mit und bringt sie unters Volk, weil dafür sind sie da. Und genau um diesen Möglichmacher soll es heute Nachmittag auch wieder gehen, um den lebendigen Gott. Wenn du Statistiken vertraust, und ich vertraue dir nicht so, aber sie geben zumindest Tendenzen an, ohne den Anspruch zu erheben, dass es genau hundertprozentig richtig ist. Es gibt übrigens eine Statistik, die ist hundertprozentig richtig, dass wir alle sterben. Ich habe noch keinen getroffen, der es nicht erlebt hat. Aber was Statistiken sagen ist, unsere Vertrauensquellen im Leben sind zuerst einmal Social Media. Plattformen wie Insta, TikTok, YouTube und so weiter. Den Plattformen vertrauen wir, den sozialen Medien. Dann sind es Nachrichten-Apps und Online-Magazine wie Spiegel oder Tagesschau oder was auch immer, das sind die verbreitetsten Apps. Da ziehen wir unsere Medien oder unsere Daten raus. Dann natürlich YouTube, Podcasts, Und da sucht man sich dann was weiß ich was für Leute raus und da diese Daten konsumiert er und da baut man sein Leben auf, bewusst oder unbewusst. Dann natürlich Blogs, Webseiten, immer mehr Menschen, Influencer. Du hast irgendwelche Leute, aus welchem Grund auch immer, sind die auf einmal nichts aufgetaucht, du hast eigentlich keine Ahnung, wer die sind, aber man baut oft sein Leben drauf. Und ich habe euch das schon gesagt, vom Typ her ist es nicht so mein Ding, das ganze Medienzeugs. Mir wird es total leicht fallen, ohne Smartphone zu leben. Aber weil ich mittlerweile unglaublich viel mit Creedle unterwegs bin und Creedle ist eben diese Plattform, die euch nachher vorgestellt wird, wo es um den Glauben geht und den Glauben wieder in unseren Lebensalltag digital reinzubringen, habe ich mit sehr vielen Experten zu tun, die da sehr, sehr tiefe Einblicke haben. Also zwei von unseren Programmierern waren zum Beispiel gerade auf einer Missional AI Conference in Dallas. Da haben sich die ganzen Christen, die irgendwas mit KI schon zu tun haben, getroffen und die KI nutzen wollen, um das Evangelium unter das Volk zu bringen. Und das ist schon interessant, was die so beschreiben und was sie so erleben. Also alle Daten, die wir irgendwie konsumieren, die werden ja immer ständig überall abgegriffen. Und ich weiß nicht, ob wir uns dessen bewusst sind. Oft leben wir so, als wäre es nicht so. Aber es ist tatsächlich so. Und in Amerika, das ist schon mal ein Stück brutaler, was die alles machen mit den Daten. Aber auch bei uns merken wir, das ist krass. Du redest da von irgendwas und auf einmal hast Werbung über die Sache, über die du gerade geredet hast, auf dem Smartphone. Wie geht es? Wichtig ist zu verstehen, auch KI wird ja programmiert. Und deswegen hat jede KI automatisch Subjektivität. Also wenn jemand sagt, KI ist objektiv, das ist Blödsinn. Denn unsere westlichen KIs werden programmiert durch Menschen, die, würde ich mal versuchen, so ganz einfach auf den Punkt gebracht, linksliberal humanistisch geprägt sind. Das ist immer so grob die Tech-Branche im Westen. Wenn du jetzt zum Beispiel DeepSeek anschaust, die chinesische KI, kannst du genau die gleiche Frage stellen, kriegst eine ganz andere Antwort. Einfach deswegen, weil die Leute, die dieses Ding programmieren, ganz anders ticken. Das heißt aber gleichzeitig, jeder von uns bekommt genau das gefüttert die ganze Zeit, entweder was der Mainstream uns vorbringen will oder das, was die Algorithmen und wer auch immer da dahinter steht, analysiert haben, was dir schmeckt. Und dann wirst du damit gefüttert, Tag und Nacht. Und unsere Gehirne und unsere Herzen sind total vereinnahmt und geprägt davon, ob wir das wollen oder nicht, ob wir Christ sind oder nicht. Wenn wir unser Land anschauen, allein mal schon unsere Fernsehprogramme anschauen, wie viel geht es da noch um Gott oder um die Bibel? Also die Bibel ist ja im besten Fall noch irgendeine Quelle, die vielleicht gleichgesetzt wird wie mit anderen. Aber dann läuft es schon relativ gut in Deutschland. Die meisten lachen über die Bibel und stempeln dich als Idiot ab, wenn du sagst, du glaubst an die Bibel. Der 8. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, der Johannes Rau, der hat vor gut 20 Jahren gesagt, also das ist noch gar nicht lang her, hat er gesagt, ich lese jeden Morgen die Zeitung und die Bibel. Bibel lese ich, damit ich die Zeitung richtig interpretieren kann. Also, was sich da innerhalb von 20 Jahren verschoben hat in Deutschland, das ist irre. Aber ihr kennt diese Welt vorher gar nicht mehr, wo das noch ein Stück weit Relevanz hatte, was Gott sagt. Wir machen es ja heute genau andersrum. Wir benutzen irgendwelche Medien oder unseren eigenen Intellekt oder was auch immer und analysieren dann das Wort Gottes, ob das jetzt passt oder ob es nicht passt oder ob das wichtig ist für unser Leben oder nicht. Und weißt du was? Das macht unsere Nation krank. Der Peter Hane, manche kennen den, in manchen Kreisen ist er sehr bekannt, der hat es mal gesagt, wir haben vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Und die Frage ist, wie reagiert Gott auf uns als Nation oder vielleicht auf viele Teile des Westens? Und ich finde es interessant, was die Bibel so darüber schreibt. Also wenn jemand Gott nicht mehr ernst nimmt oder die Bibel nicht mehr ernst nimmt, dann kann man zum Beispiel im Psalm 2 was lesen, was Gott darüber denkt. Ich lese euch das einfach mal ganz kurz vor. Im Psalm 2, Psalm 2, Vers 2 und Vers 4. Da steht drin, es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und dann steht ganz einfach drin, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Das Verrückte ist ja, egal was wir denken und was wir glauben hier auf der Erde, an Gott verändert es nichts. Für Gott ändert sich danach auch nichts, für sich selber. Aber was wir auch lesen über Gott, wenn wir Menschen uns so entfernen von ihm und ihn nicht ernst nehmen, können wir zum Beispiel lesen in Lukas Kapitel 19, Vers 41 und 42. Da geht es um Jesus und es steht über Jesus geschrieben, als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Also Gott sagt auch, dass er darüber weint, wenn wir Menschen unser Leben auf Dingen aufbauen, die keine solide Grundlage sind und die nicht zum Leben führen. Gott hat uns sein Wort gegeben, um sich uns zu offenbaren. Es geht ja gar nicht um die Bibel, um der Bibel willen, sondern Gott will sich uns Menschen zeigen und erkennbar geben. Er will uns einen Spiegel vor die Augen halten, wer er ist und wer wir sind. Die Bibel ist wie ein Spiegel. Wenn du die Geschichten anschaust, die in der Bibel vorkommen, das würde keiner reinschreiben in ein Buch. Das ist total Anti-Werbung. Da ist so viel schief gelaufen, so viel Negatives, so viel Chaos. Aber Gott wollte uns einfach vor Augen führen, wie wir Menschen sind und wie er ist und welchen Plan er mit uns hat. Damit wir über den Sinn des Lebens und auch über das Sterben mal nachdenken. Und es gibt so ein paar Verse in der Bibel, die sprechen ganz spezifisch über das Wort Gottes. Die werden auch fast immer zitiert in dem Kontext und die zitiere ich heute auch. Und zwar im 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Da steht so ein bisschen was drin über was ist das Wort Gottes, wozu ist das Wort Gottes. Und da schreibt der Apostel Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und eingegeben von dem, also das Neue Testament ist ja nicht auf Deutsch geschrieben worden damals, sondern das ist in einer anderen Sprache geschrieben worden, Griechisch. Und im Griechischen heißt dieses Wort eingegeben so viel wie eingehaucht. Da steht dieses Wort, muss ich gerade nochmal nachschauen, kann nicht wirklich Griechisch, aber steht da drin, deswegen Theopneustos. Also Pneuma ist ja der Geist und Theo ist Gott. Also von Gott eingehaucht ist alle Schrift. Die gesamte Bibel, natürlich haben das Menschen aufgeschrieben, aber sie ist von Gott inspiriert und eingehaucht. Und dann steht zu, wozu hat Gott uns die gegeben? Da steht drin, ist nützlich zur Lehre, zur Führung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit und dann wozu? Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also die Bibel ist ein Buch, die uns ausrüsten soll, gut zu leben, sinnvoll zu leben. Und ich finde das faszinierend, diese Worte da, nützlich zur Lehre und zur Unterweisung und zur Zurechtweisung. Und dann kommt ja dieser Satz drin, es ist nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Habe ich mich immer gefragt, was heißt denn das? Weil wir haben ja schon ein Rechtssystem bei uns. Aber anhand vom Kontext bedeutet es einfach, im Altertum ist es ein tragender Begriff des menschlichen Zusammenlebens. Leitend ist der Gedanke, dass Gerechtigkeit dann herrscht, wenn ein jeder das ihm Zukommende tut und jedem das Seine gegeben wird. Also ein Leben in Gerechtigkeit anhand der Bibel bedeutet, dass eine Balance stattfindet zwischen Geben und Nehmen. Nicht manche geben immer nur die ganze Zeit, und die anderen nehmen nur die ganze Zeit, sondern das ist das, was Gott damit bezwecken will mit seinem Wort. Dass eine gesunde Balance zwischen Geben und Nehmen stattfindet. Und weißt du was? Allein das, die eine Sache, würde unser Land vollkommen auf den Kopf stellen. Der Petrus hat sogar mal zu Jesus gesagt, hey Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin soll ich denn sonst gehen? Ich habe euch das heute Morgen erzählt, dass ich Ausbilder war in der Bundeswehr. Und da war ich zuständig für Leute, die zum Grundwehrdienst damals gekommen sind und die habe ich dann ausgebildet. Und die Bundeswehr ist jetzt nicht so der Platz, wo man viel über Jesus redet, sagen wir mal so. Und ich kann mich noch daran erinnern, weil ich sehr sportlich war, hatte ich trotzdem ein gutes Standing. So. Also die Leute haben mich respektiert, ich wollte ja Profiboxer werden. Und als ich angefangen habe, über meinen Glauben zu sprechen, hatte ich unglaublich viele Gespräche in der Bundeswehr mit Menschen über Jesus. Und ein Ausbilder kam eines Tages zu mir, war sehr hoher Dienstgrad, und der hat einmal zu mir gesagt, Klei, so heiße ich mit Nachnamen, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie bauen Ihr ganzes Leben auf diesem Buch da auf dieser Bibel da, Sie machen viele Dinge nicht, die mir Spaß machen, und Sie machen andere Dinge, die machen mir keinen Spaß, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Sie sterben eines Tages und dann merken Sie, das war alles nur Blödsinn. Und dann hat er das so ausgerückt, dann hat er zu mir gesagt, dann haben Sie ja voll die Arschlochkarte gezogen. Und dann habe ich kurz überlegen müssen, also innerlich gebetet, was soll ich dem jetzt sagen? Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, das stimmt gar nicht. Weil mein Leben hat sich so zum Positiven verändert durch die Bibel, dass ich nur sagen kann, selbst wenn ich sterbe und merke, es war alles völliger Blödsinn, ist okay. War trotzdem das beste Leben für mich selber und für alle meine Mitmenschen. Ohne Zweifel. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie leben Ihr ganzes Leben lang so, als ob die Bibel völlig irrelevant wäre. Und Sie sterben eines Tages und Sie merken, die Bibel hatte doch recht. Dann haben ja Sie die Arschlochkarte für die Ewigkeit gezogen. Liebe Freunde, das ist es. Entweder ist das, was da drin steht, völliger Blödsinn, dann schmeißt es zum Leben führt, das ganze Nationen auf den Kopf stellt. Im Psalm 96, Vers 12 und 13, da schreibt der Psalmist mal Folgendes. Es frohlocket das Feld und alles, was darauf ist, auch alle Bäume im Wald sollen jubeln. Vor dem Herrn und jetzt sagt er Folgendes. Denn er kommt, die Erde zu richten und er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker, und jetzt steht drinnen, in seiner Wahrheit. Also anhand der Bibel gibt es objektive Wahrheit. Und anhand von diesem Maßstab wird mal alles gemessen. Jetzt habe ich euch heute mal einen Meterstab mitgebracht. Ich bin ja Zimmerer gelernter. Deswegen, ich kann da viel damit anfangen. Also alle Handwerker, mal einen Applaus an euch. Hey. Wegen euch steht Deutschland noch. Und in der Ausbildung, wie das halt so ist, in der Ausbildung, gell, da macht man viel Blödsinn. Und wir hatten einen in unserer Ausbildung, der hieß Lutscher. Also ich keine Ahnung, wie der wirklich hieß, aber das ist hängen geblieben. Also könnt ihr euch schon überlegen, wie wurde der behandelt oder wie ging es dem so in der Klasse. Und der Lutscher, der war ein sehr auffälliger junger Mann. Hat eine große Klappe gehabt und irgendwie ist er überall angeeckt. Und der hat auch immer sehr provoziert. Und deswegen hatte er nicht so viele Freunde in der Klasse. Und eines Tages haben wir dann so ein Werkstück machen müssen. Also du musstest da einen Plan zeichnen und dann musst du praktisch das Holz, hast damals auf den Plan legen müssen und dann so markieren quasi, wo du absägen musst, was du da machen musst mit dem Holz und dann musstest du das ausarbeiten. Und der Lutscher hatte schon seinen Plan gezeichnet und dann hatte er sein Holz hingelegt und wollte das gerade, das nennt man anreißen, also so anzeichnen. Und das hat er dann aber noch nicht gemacht gehabt und dann musste er aufs Klo. Und dann ist der Lutscher aufs Klo gegangen. Wir haben seinen Meterstab genommen, der da lag auf der Werkbank. Und da gibt es so Metallkappen vorne drauf. Wir haben die Metallkappe runtergemacht und haben nur 3 mm abgestemmt mit dem Stemmeisen und haben die Metallkappe wieder drauf gemacht. Und dann hat der Lutscher losgelegt. Voll motiviert hat er dieses Ding angezeichnet, stundenlang dran gearbeitet. Und weißt du was? Es hat nichts zusammengepasst. Und dann ist der Lehrer gekommen. Der hat schier geheult, der arme Kerl. Und der hat dann gesagt, also das ist ihm völlig egal, was der Lehrer ihm für Note gibt. Er hat recht, weil mit seinem Meterstab, das passt alles. Und dann hat der Lehrer nur gesagt, das ist völlig egal, was er für einen Meterstab hat. Sein Meterstab zählt. Dann war das Thema vom Tisch. Aber weißt du, so wird es mal sein, wir können noch so viel sagen, ja, ich habe halt meine Wahrheit und du hast deine. Der Maßstab, der am Ende unseres Lebens angelegt wird, ist der Maßstab Gottes. Und dieser Maßstab ist uns offenbart in der Bibel. Und deswegen ist die Frage, was ist die Bibel für dich? Was hat die Bibel zu tun mit deinem Leben? Weißt du, es ist dein Leben und du kannst ja entscheiden, was du willst. Gleichzeitig würde ich sagen, es ist deine Chance, dein Leben auf Daten aufzubauen, die zum Leben führen, und zwar an Leib, Geist und Seele. An die Quelle, die Gott uns direkt gegeben hat, der das Leben erfunden und geschaffen hat, um uns zu helfen, was zum Leben führt, was ihm entspricht. Und wir wollen jetzt einfach 3 Dinge tun. Ich schaue mal, bis jetzt seid ihr echt gut dabei. Wenn ihr müde werdet, dann kürzen wir es ein bisschen ab. Okay? Also ich nehme da ein bisschen Rücksicht auf euch. Aber wir wollen 3 Dinge machen. Wir wollen uns ein paar Hinweise anschauen und wirklich, das ist nur an der Oberfläche gekratzt. Warum ist die Bibel das Wort Gottes? Die 2. Sache, die wir anschauen wollen, ein Resultat davon, wenn ein Mensch oder eine Nation die Bibel als das Wort Gottes ansieht, was passiert dann? Und die 3. Sache, einfach ein paar Tipps, wie kann man das Wort Gottes praktisch in den Alltag integrieren? Ich liebe die Praxis und deswegen, da muss immer was dabei sein. Aber gehen wir erstmal hin, ein paar Hinweise außerhalb der Bibel jetzt, dass die Bibel tatsächlich das Wort Gottes ist und dass das wahr ist, was da drin steht. Ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Also viele Geschichtsschreiber, die ja nicht mal pro-christlich waren, Christen waren sie sowieso nicht, aber keine pro-christlichen Geschichtsschreiber, die haben Dinge geschrieben, die wir heute noch nachlesen, und diese Geschichtsschreiber, die stufen wir immer noch als sehr vertrauenswürdig an, auch bis heute noch. Da hat zum Beispiel der Flavius Josephus geschrieben, ganz bekannter jüdischer Schriftsteller, also kein Christ, der hat geschrieben, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Freude die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, auch der Kreuzestod ist in geschichtlichen Quellen bestätigt, immer und immer wieder, wurden doch seine früheren Anhänger um ihn nicht untreu. Und bis auf den heutigen Tag, also der ist gestorben 100 nach Christus, bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm fort benannt haben. Oder der Tacitus war ein römischer Geschichtsschreiber. Der hat geschrieben, um das Gerücht aus der Welt zu schaffen, schob Nero die Schuld auf andere, die das Volk Christianer nannte. Der Urhaber dieses Namens ist Christus, der unter der Regierung von Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet wurde. Für den Augenblick war das so, der verderbliche Aberglaube unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo das Übel aufgekommen war, sondern auch in Rom. Also der schreibt negativ drüber, aber der bestreitet nicht, dass es so war. Was wir anhand von der Bibel oder von außerbiblischen Quellen wissen können über die Bibel, was da alles stimmt, ist unglaublich. Ich lese einfach mal ein paar Sachen vor. Ich habe paar Sachen da gerade schon gelesen, aber ich lese mal so eine Liste runter. Jesus lebte zum Beispiel in der Zeit vom Kaiser Tiberius. Er hatte tugendhaftes Leben geführt. Er hat Wunder getan, ist historisch festgehalten. Er hat einen Bruder mit Namen Jakobus. Er wurde als Messias bejubelt. Er wurde unter Pontius Pilatus gekreuzigt. Er starb am Kreuz und am Vorabend vom jüdischen Passafest. Seine Jünger haben geglaubt, er sei von den Toten auferstanden, so steht es drin in geschichtlichen Quellen. Das Christentum hat sich rasend schnell verbreitet und seine Jünger leugneten alle anderen Götter und beteten nur noch Jesus als Gott an. Ist krass, oder? Hey, wer von euch weiß, wie hoch der Eiffelturm ist? Keiner.
Gibt's ja nicht.
321, ja, vielleicht hat sich das wieder verschoben. Also ich habe 324 gegoogelt, aber man weiß ja auch nicht. Gell? Also er ist auf jeden Fall ganz schön hoch. 324 Meter, das Interessante ist, die Bücher, die gegen die Bibel geschrieben wurden, wenn du die aufeinander stapelst, sind sie weit höher als der Eiffelturm. Also überleg dir einfach mal, Bücher aufeinander gestapelt, höher als der Eiffelturm, höher als 300 Meter aufeinander gestapelt. Jetzt dieses Buch hier, das hat knapp 200 Seiten, ist ungefähr 2 Zentimeter dick. Du musst dir mal vorstellen, wie viele Seiten geschrieben wurden, um die Bibel durch den Dreck zu ziehen, zu widerlegen, was weiß ich was alles. Das sind ungefähr knappe 4000 Mal so viel, wie die Bibel selber Seiten hat. Das ist irre, diese Masse und Vielfalt. Und weißt du, was Jesus gesagt hat? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Bis jetzt hat es keiner geschafft, die Bibel auszurotten. Obwohl es das meist angefeindetste Buch der Welt ist. Schon immer war. Ein Wissenschaftler hat einmal gesagt, der hat sich das Alte Testament angeschaut und analysiert, war ein Mathematiker. Und der hat sich das angeschaut und hat dann gesagt, da gibt es ja viele Dinge, die praktisch vorhersagen, dass Jesus Christus mal geboren wird. Und 100 Stellen hat er sich angeschaut und dann hat er über 8 gesagt, die Chance, dass ein Mann nur 8 dieser Vorhersagen und dieser Prophetien in einer Person erfüllt, ich muss gerade schauen, was hat er gesagt, ist 1 zu 1 Trillion. Weißt du, wie viele Nullen eine Trillion hat? 18. Also das ist eine ganz schön große Zahl. Der Wissenschaftler hat weiter gesagt, wenn diese Prophetien bis ins kleinste Detail vertrauenswürdig sind, kann in Bezug auf die Wenn den Prophetien bis ins kleinste Detail vertraut werden kann in Bezug auf die geschichtlichen Fakten der Geburt Jesu, dann können wir auch allem anderen vertrauen, dass es tatsächlich die Wahrheit sein muss. Also sowohl wissenschaftliche Quellen, historische Quellen immer wieder deuten darauf hin, da ist was dran an der Bibel. Ist nicht nur ein Buch, eins neben vielen anderen. Das Zweite, was hat denn die Bibel gemacht, wenn das in eine Welt reingekommen ist, in ein Leben reingekommen? Und vielleicht hast du da eine eigene Geschichte. Könnt euch nachher mal austauschen. Vielleicht kannst du ja was darüber erzählen. Aber ich habe vor ein paar Jahren einen interessanten Mann kennengelernt auf einem großen Pfingstjugendtreffen. Der heißt Vishal Mangalwadi. Also man hört schon, der Name ist nicht so deutsch, war kein Schwabe, aber trotzdem ein super Typ. Ein Inder, ist Christ, indischer Philosoph. Der hat unglaublich viele dicke Bücher geschrieben und ich hasse dicke Bücher. Aber eins seiner Bücher habe ich gelesen. Und ich finde das total faszinierend. Also wenn du gerne Bücher liest und auch gerne dicke Bücher liest, dann kann ich dich nur ermutigen, les mal dieses Buch. Das Buch heißt Das Buch der Mitte. Auf Englisch ist der Titel The Book That Made Your World. Und da beschreibt er einfach, was er als indischer Philosoph beschreibt, die Weltgeschichte, die verschiedenen Zeitalter, verschiedene Kulturen und er beschreibt immer wieder, was ist mit Kulturen passiert, in denen die Bibel ernst genommen wurde? Und ich finde es total faszinierend, dass er das als Inder uns sagen muss, solche Sachen. Er hat beschrieben, so Zusammenfassung, als Beobachter von außen dokumentiert er großartig die Epochen der Gravitationskraft der Bibel, die über Jahrhunderte hinweg immer wieder Menschen inspirierte und Kultur erschuf. Ob Menschenrechte, technologischer Fortschritt, Musik, Architektur oder demokratische Entwicklung. Immer stand die kulturprägende Kraft der Bibel jenen Menschen zur Seite, die die Welt mit neuen Innovationen beschenkten. Die Bibel muss als Fortschritt kulturellen Fortschritts betrachtet werden. Entschuldigung, als Ursprung kulturellen Fortschritts betrachtet werden. Und dann sagt er dazu, zu allen Zeiten und in allen Kulturen. Das ist krass. Wenn man sich mal überlegt, wie klein Israel ist und die paar Juden, die es auf der Welt gibt, im Vergleich zum Rest der Welt. Warum waren die Juden im Altertum allen anderen Nationen ständig überlegen? Die waren ja auch nicht schlauer als andere. Aber weißt du, was die hatten? Die 5 Bücher Mose. Und da steht so viel drin über das menschliche Zusammenlesen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Wenn wir davon manche Dinge in Deutschland umsetzen würden, glaube ich, hätten wir viele Probleme nicht mehr. Das ist Wahnsinn. Oder wenn ich mein eigenes Leben anschaue, ich war immer ein Mensch, ich habe noch nie in meinem Leben irgendjemand um Vergebung gebeten. War ich immer viel zu stolz. Ich habe immer Recht gehabt. Und wenn nicht, habe ich so lange diskutiert, bis ich geglaubt habe, dass ich Recht habe. Und weißt du was, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, da habe ich angefangen einzugestehen, dass ich manchmal falsch liege. Gott hat mir wie ein Spiegel vor die Augen gehalten. Das hat mein ganzes Leben und alle zwischenmenschlichen Beziehungen völlig auf den Kopf gestellt. Ich kann dir versprechen, ich wäre heute nicht mehr verheiratet, wenn meine Grundlage nicht die Bibel wäre. Das wäre mir viel zu blöd. Vergebung zu bitten, zu vergeben, Fehler einzugestehen. Aber weißt du was? Die Botschaft der Bibel und Jesus Christus befähigen mich dazu, inspirieren mich dazu. Und ich merke, wenn ich mein Leben darauf aufbaue, das macht was. Vielleicht kommst du aus einem Elternhaus, das zerbrochen ist. Dann weißt du, wie das ist, auch was es mit dir gemacht hat. Das ist ja wiederum das. Unsere Entscheidungen ziehen Kreise bis in die nächste Generation hinein. Es geht nicht nur um uns selber. Oder Geld. Weißt du, ich bin so ein richtiger Schwabe. Also Geiz ist geil. Wirklich, wir tun immer so, als haben wir nichts. Und dabei, wie auch immer. Als ich die Bibel angefangen habe zu lesen, da steht ja das krasse Kontrastprogramm da drin. Weißt du, was Jesus immer sagt? Deswegen ist Boxen nach wie vor der geistlichste Sport, den es gibt. Weil Jesus hat gesagt, geben macht seliger als nehmen. Aber er sagt es natürlich in Bezug auf andere Dinge. Aber von diesem Aspekt, Geiz ist geil, ich schaue nur, was mir alles bringt und wie ich noch mehr kriege, hin zu diesem Konzept, geben macht seliger als nehmen. Und weißt du was, als ich angefangen habe, das auszuprobieren, obwohl es meiner schwäbischen Mentalität in jeglicher Hinsicht widerspricht, habe ich gemerkt, es führt total zum Leben. Und zu einem fröhlichen Herzen. Weißt du, warum wir so viele unfröhliche Christen haben? Weil sie alles horten. Und erstmal in ihr eigenes Reich investieren. Anstatt einfach mal das zu praktizieren, was Christus sagt, geben macht seliger als nehmen. Also das ist irre, was das ausmacht. Oder ein Klassiker noch, ist eine faszinierende Bibelstelle. Da hat Gott durch den Mose das Volk Israel viele Jahre da durch die Wüste geführt und dann hat so ein junger Kerl den Sauhaufen übernehmen müssen. Es war ein Volk mit ein paar Millionen Menschen und ich kann mir nur vorstellen, hey, wenn du so einen Leiter vorne dran hattest und dann ist der auf einmal weg und du sollst das weitermachen, da überlegst du echt einmal, was soll ich damit machen? Und dann sagt Gott zu ihm Folgendes, total interessant. 1. Josua 1, Vers 9, habe ich dir nicht geboten, also das ist Gottes Gebot an ihn. Nicht nur, ach ja, könntest du mal machen. Er sagt, mach das, lebt es. Er sagt zu ihm, sei stark, Sei mutig. Hey, wer spricht dir das zu im Leben? Sei stark und sei mutig. Dann sagt er weiter zu ihm: Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Auch die Frage, wer spricht dir das zu in unserer Welt? Das kann dir kaum noch jemand zusprechen, weil alle die Hosen voll haben. Wenn du das Bani-Konzept mal anschaust, brauchst du, sage jetzt nichts dazu, kannst du ja mal googeln, Bani-Konzept, B-A-N-I. A steht für anxious. Das Konzept beschreibt unsere Welt. Ein Merkmal für unsere Welt ist Ängstlichkeit. Wir sind alle ängstlich, wir haben alle die Hosen voll, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und er sagt zu ihm: Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Und dann sagt er noch dazu, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wohin immer du gehst. Hey, wo, in welcher Zeitschrift, auf welchem Social Media Kanal, was auch immer, wo findest du solche Zusprüche, außer wenn es dir irgendjemand zuspricht, der das zitiert. Das Interessante ist allerdings der Vers davor. Da sagt Gott nämlich zu ihm Folgendes. Dieses Buch des Gesetzes, die hatten ja nicht die ganze Bibel, sondern nur einen Teil. Und er sagt zu diesem Josua: Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Also wie Social Media. Lass dich die ganze Zeit, Tag und Nacht damit berieseln. Fütter das deinem Hirn und dein Herz, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben steht. Und dann sagt Gott zu ihm: Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Und dann spricht er zu ihm zu: Sei mutig und stark. Also Gott sagt, du brauchst das richtige Datenfundament im Leben. Wenn du dir die falschen Daten fütterst, wird es nichts werden. Fütter dich mit dem, was zum Leben führt. Ohne die Bibel kannst du auch mutig und stark sein, aber du kannst nur in die falsche Richtung laufen. Oder du kannst nur im Kreis rumlaufen. Und ich merke ganz arg, wir deutschen Christen, wir sind nicht sehr mutig und stark. Warum nicht? Vielleicht fehlt uns als deutsches Christentum diese Datengrundlage. Und wir drehen uns mehr darum, dass es uns gut geht, dass wir ein gemütliches, aber doch relativ langweiliges und berechenbares Leben in unserer Komfortzone genießen. Die meisten Gebetsanliegen, wenn ich so rumkomme, die drehen sich darum, dass die Kaffeemaschine immer funktioniert, dass man gesund bleibt, damit man nicht nass wird, dass halt schönes Wetter ist. Weißt du was, bei den Getaway Days, bei diesen Camps mit den Jugendlichen, sozial benachteiligten Jugendlichen, weißt du, was wir erlebt haben? Je schlechter das Wetter ist, desto besser. Weil da kannst du richtig mit denen arbeiten. Und wie erleben, du sitzt genauso im Dreck und im Matsch und im kalten, nassen Wind wie sie, das schafft eine ganz andere Vertrauensebene, wie wenn du durch den wunderschönen Sonnenschein spazierst. Deswegen, ich bete nicht für schlechtes Wetter, es kommt eh von allein, aber ich bete nie für gutes Wetter. Das ist eigentlich nur, damit es mir wohler ist oder damit ich das habe, was ich halt denke, was angenehmer wäre. Aber dem Josua spricht Gott zu: Hey, nimm mein Wort als Grundlage und dann sei mutig und stark und geh vorwärts. Beweg was. Wart nicht immer nur ab. Vielleicht gehen wir noch auf den dritten Punkt ein. Ein paar Tipps, wie kann man das Wort Gottes in seinen Alltag integrieren? Es ist dein Leben und gleichzeitig sage ich, es ist deine Chance, das Wort Gottes. Konkrete Schritte zu gehen. Zu überlegen, wie kann das aussehen in meinem Leben, in meinem Alltag, das Wort Gottes irgendwie zu integrieren. Damit zumindest die Chance besteht, dass mein Hirn und mein Herz von Daten geprägt werden, die von Gott direkt kommen. Es ist gut, wenn man Entscheidungen trifft. Die Entscheidung vielleicht, ja, ich will mein Herz bewahren. Aber weißt du was, die Entscheidung ist bis dahin nur Theorie. Du musst Schritte gehen im Leben. Wenn du Entscheidungen triffst und keine Schritte gehst, ist die beste Entscheidung für die Katze. Und deswegen, treff Entscheidungen, ja. Und dann geh Schritte. In Bezug auf dein Herz. in Bezug auf das, was du dir fütterst. Lest dir mal einen Vers vor aus den Sprüchen. Wiederum, ich habe ja schon einige Verse aus den Sprüchen zitiert heute, glaube ich, und ich lese dir mal einen weiteren vor aus Sprüche Kapitel 24, Vers 16. Wer weiß was, ich zitiere das einfach kurz. Sprüche 24, Vers 16, da steht drin, der Gerechte fällt siebenmal und steht doch wieder auf. Das heißt, wenn ein Mensch Jesus hat, dann ist er vor Gott gerecht. Und über einen gerechten Mensch, sagt die Bibel, der wird siebenmal fallen. Sieben in der Bibel ist eine Zahl für unendlich. Das heißt, auch wenn du Christ bist, du wirst unendlich mal auf die Schnauze fallen. Genauso wie jeder andere Mensch. Aber wenn du Christus hast in deinem Leben, hast du keinen Grund liegen zu bleiben und zu resignieren. Denn Jesus ist da, streckt dir die Hand und sagt, komm, wir gehen gemeinsam weiter. Du hast keinen Grund liegen zu bleiben. Als Kind Gottes kannst du wirklich Krönchen richten, aufstehen und weiter vorwärts gehen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich habe ja überhaupt keine Freude am Bibellesen. Ich habe da schon überhaupt keinen Bock darauf aufs Bibellesen. Weißt du was, das geht mir auch manchmal so. Geht mir sogar relativ oft so. Und deswegen finde ich das faszinierend, dass in Philipper 2, Vers 13 steht, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Und dann steht, dass sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Also es heißt, Gott als auferstandener, lebendiger Gott will in mir, in dir sogar das Wollen bewirken. Also wenn du keine Bibel lesen magst, ist es für Gott kein Problem. Aber dann red einfach mit Gott drüber und sag, Gott, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. Bitte schenk mir das Wollen. Und dann wart mal ab, was dann passiert. Ich merke immer wieder, wenn ich meinen Unmut oder meine Gleichgültigkeit Gottes Wort gegenüber vor Gott eingestehe, ist es für Gott kein Problem. Und ich merke immer wieder, obwohl ich eigentlich überhaupt kein Verlangen danach habe manchmal, habe ich auf einmal tiefes Verlangen und eine tiefe Sehnsucht danach. Da merke ich, Gott ist total lebendig. Und jetzt noch ein praktischer Vers zum Abschluss. Wieder aus dem 5. Buch Mose. Also da steht echt viel Gutes drin in den Mosebüchern, auch wenn es manchmal hart ist mit den ganzen Stammbäumen und Gesetzen und allem Möglichen. Aber im 5. Buch Mose, Kapitel 11, lese ich mal ein paar Verse vor, da geht es auch um das Wort Gottes. Und zwar können wir da Folgendes lesen. Da sagt Gott zu Israel, und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen. Interessant, gell? Da kam jetzt keine Zeit, da groß drauf einzugehen, aber wir haben ja heute Morgen über Körper, Seele und Geist gesprochen. Also wir sollen das Wort Gottes auf unsere Seele legen, steht hier in der Bibel. Und dann steht, und sie als Zeichen auf eure Hand binden. Und sie sollen ein Merkzeichen sein zwischen euren Augen. Gehen wir uns auch nicht groß drauf ein, was das alles bedeutet. Aber zum Beispiel irgendeine Erinnerung als Armband. Hey, Gott ist da. Oder das ist ein Statement von Gott. Deswegen habe ich zum Beispiel dieses Armbändchen dran. Da steht drauf, Choices, Steps und Presence. Also Entscheidungen treffen, Schritte gehen und in der Gegenwart leben. Und es erinnert mich an ganz viele Dinge, die in der Bibel stehen. Das ist für mich eine totale Hilfe. Und dann steht drin, ihr sollt sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, also eigentlich immer. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben, damit eure Tage und die Tage eurer Kinder zahlreich werden in dem Land, von dem der Herr euren Vätern geschworen hat, es ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde sind. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also wenn du es mal nachlesen willst, 5. Mose Kapitel 11. Gott sagt, wir sollen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Wir sollen es immer wieder irgendwie in unseren Alltag integrieren, das Wort Gottes. Und weißt du, was unglaublich hilft? Routine. Feste Zeiten. In der Physiotherapie sagt man, wenn jemand zum Beispiel einen Unfall hat und was nicht mehr kann, dann muss man, hat man damals gesagt, zumindest als ich noch Leistungssportler war, 390 richtige Wiederholungen machen, bevor das automatisiert wird. Das heißt, wenn du jetzt einfach mal Bibel liest und dann fällst auf die Nase, weil du es wieder Tage vergessen hast und nicht gemacht hast, dann fang wieder an und weißt du was, nach 390 Wiederholungen ist es ja schon automatisiert. Also, da ist Hoffnung für alle von uns. Aber du musst mal irgendwo anfangen. Und wenn du dir feste Zeiten einplanst, glaub mir, das hilft. Selbst wenn du und ich immer wieder darin versagen. Eine zweite Sache ist, es gibt ja im Sport unterschiedliche Arten von Training. Es gibt zum Beispiel Ausdauer- oder Grundlagentraining und dann so Schnellkraft. Und beides ist wichtig für den Sport. Und genau das Gleiche ist mit dem Wort Gottes. Manchmal ist es gut, einfach nur ein paar Kapitel zu lesen, selbst wenn man sich danach vielleicht nicht mal mehr daran erinnert, was man gerade gelesen hat. Das macht trotzdem was mit dir. Und zum richtigen Zeitpunkt wird es Gott wieder vor Augen bringen. Oder dann diese Sprints, einfach mal einen Vers zu lesen und den intensiv zu lesen, vielleicht sogar auswendig zu lernen, ist total hilfreich. Was ich auch merke in meinem Leben, beim Bibellesen, ich muss immer wieder variieren. Immer wenn ich in eine Routine reingekommen bin, merke ich, ich stumpf relativ schnell ab, wie ich Bibel lese. Und dann muss ich das wieder umändern. Also zum Beispiel habe ich mal gemacht, ich habe ein Kapitel im Alten Testament, ein Kapitel im Neuen Testament gelesen, eins in den Sprüchen und eins in den Psalmen. Also es war relativ viel, 4 Kapitel am Tag. Und das habe ich dann so irgendwie voll drinne gehabt und das voll automatisch gemacht. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich lese ich bloß noch, dass ich es gemacht habe. Dann habe ich gemerkt, ich muss da was ändern. Und im Moment zum Beispiel lese ich im Jahr einmal die Bibel durch. Aber das werde ich auch nicht bis ans Lebensende machen. Relevant ist nur, dass man irgendwie die Bibel liest, wie auch immer das aussieht. Was ich auch faszinierend finde, ist unterschiedliche Bibelübersetzungen lesen. Das mache ich jetzt seit 3 Jahren und jedes Jahr lese ich einmal durch die Bibel durch in einer anderen Übersetzung. Ich bin viel im Auto unterwegs. Hörbibel hören. Total super. Du hast überall dein Smartphone dabei. Warum nicht einfach mal Bibel anhören, selbst wenn es nur nebenher ist und du eigentlich gar nicht drüber nachdenkst und gar nicht richtig zuhörst? Weißt du was, das ist wahrscheinlich trotzdem, nee, nicht nur wahrscheinlich, das ist viel gesünder als vieles andere. Oh, ich bin schon über der Zeit. Okay, dann müssen wir zum Schluss kommen. Passt. Vielleicht noch schreib in deine Bibel rein, wenn du tatsächlich eine Papierbibel hast. Das hilft dir, die Dinge zu merken. Und was auch total hilfreich ist, an die Türpfosten schreiben, steht da im 5. Buch Mose. Man, das machst bei dir zu Hause vielleicht besser nicht, aber das war ja nur deswegen, dass jedes Mal, wenn man durch die Tür läuft, man wieder an irgendeinen Bibelvers erinnert wird. Und weißt du, ich mache das so, ich schreibe mir manchmal kleine Kärtchen mit einem Bibelvers drauf und die lege ich irgendwo hin, an verschiedenen Stellen, wo sie mir immer wieder begegnen. Einfach nur, dass ich kurz damit konfrontiert wird. Und ich merke, das verändert was in meinem Leben. Weißt du, ob du Bibel liest oder nicht, hat auf Gott und wer er ist und seinen Charakter oder seinen Alltag, könnte man sagen, keine Auswirkungen. Du kannst deswegen Gott auch nicht enttäuschen. Aber auf dich und auf dein Leben. Es ist dein Leben. Es ist deine Chance, konkrete Schritte zu gehen mit dem Wort Gottes. Und ich will dich ermutigen, entscheide dich fürs Leben. Geh Schritte. Tausch dich heute und hier mal mit jemand aus. Wie machst du das und wie könnte ich das in meinen Alltag integrieren? Gott hat Worte des ewigen Lebens, auch für dich. Die Frage ist, wie sehr fütterst du dein Herz und dein Hirn damit? Wir wollen jetzt wieder in eine Zeit gehen, wo wir gemeinsam Gott anbeten. Und du kannst diese Zeit nutzen, so wie du das magst. Du kannst gerne mitsingen und das vielleicht als Antwort auf das Gehörte Gott zusingen. Oder vielleicht schreibst du dir einfach mal was auf, was dir gerade wichtig geworden ist oder was du vielleicht jetzt entschieden hast in dieser Zeit. Mach das für dich selber. Aber ich kann dir nur Mut machen, triff Entscheidungen und geh Schritte.